Mit welchen Erwartungen sind Sie denn eigentlich zu einem Klimagipfel gefahren, der inzwischen schon der 22. ist?
Nun, die Erwartungen waren jetzt nicht so groß. Trotzdem gab es natürlich eine große Überraschung, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und wir alle nicht, möchte ich sagen. Die Wahl des Donald Trump war natürlich nicht einkalkuliert in meine Erwartungen. Und das jetzt erstmal zu verkraften und zu bearbeiten in so einem internationalen Kontext, das war schon auch eine Herausforderung für die Verhandler hier vor Ort.
Ja, denn mit Donald Trump ist jemand der zukünftige Präsident der USA, der zu einer großen Gruppe von politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in den USA gehören, die ja Stein und Bein behaupten, es gäbe diese menschlich gemachte Klimaerwärmung überhaupt nicht. Wenn wir schon damit eingestiegen sind, wie hat denn dieses Wahlergebnis die Veranstaltung in Marrakesch geprägt?
Ja, es hat deutlichen Schatten drüber geworfen. Ich möchte sagen, die ganze erste Woche war davon überschattet. Und ich möchte auch sagen, es war ganz persönlich eine der niederdrückendsten Erfahrungen. Jedenfalls für die jungen Verhandler hier war es sicher die niederdrückendste Erfahrung. Für mich jetzt etwas Erfahreneren an dieser Stelle. Es erinnert mich sehr an die Wahl von Bush und kurz nach dem Angriff auf die zwei Türme in New York, also am 11. September. Da gab es auch schon mal so eine Bedrückungslage und ich denke, die wiederholt sich in diesem Sinne und sie hat sich wiederholt und sie hat auch natürlich die ganze erste Woche die ganzen Verhandlungen bestimmt. Man macht, was man dann macht. Wenn man depressiv ist, soll man sich in die Routine begeben. Das haben die Verhandler dann getan und haben routinemäßig abgehandelt, was zu tun war. Es war, wie gesagt, erwartungsgemäß nicht so viel. Letztes Jahr das große Fest von Paris ging es dieses Jahr eher um das Klein-Klein der Umsetzung und darin hat man sich dann auch nach einer Woche besonnen, wieder ranzugehen und hat es geschafft.
Na, was hat man denn dann geschafft? Was sind denn so die für Sie wesentlichen Ergebnisse dieses Treffens?
Naja, also wie gesagt, die Erwartungen waren nicht sehr hoch, denn das war vorab klar. Keiner hatte auch in dem Umfang damit gerechnet, dass jetzt schon das Paris-Abkommen ratifiziert ist. Das war jedenfalls nicht sicher. Und die Vorbereitung war relativ schleppend im letzten Jahr. Die konzentrierte sich immer nur darauf, dass die Länder jetzt auch das durch ihre Parlamente bringen. Das ist dann gut gelungen und dann hat man sich den Sachen zugewendet. Aber viele Dinge lagen nicht in einer ausgearbeiteten Form vor früher. Sie erinnern sich aus anderen Berichten für Radio Korax, waren ja immer die großen Dokumente, die schwollen dann an und wurden immer dicker. Mhm. Und dann musste man da am Ende wieder zusammendampfen auf einen Beschluss. Das war hier gar nicht so. Also hier sind im Ergebnis, haben wir, glaube ich, einen Stapel von 32 Beschlüssen, sage ich jetzt mal. Vielleicht sind sogar mehr, die aber nicht ein Paket bilden. Das einzige wirkliche Dokument dieser Veranstaltung ist die Marrakesch-Erklärung, die eigentlich sowas ist wie ein offener Brief an Donald Trump der Weltgemeinschaft. Über die einzelnen Punkte, die hier verhandelt wurden, ist jetzt nicht so fürchterlich spannend. Ich sag mal, in der Sache geht es darum jetzt, dass man berichten soll, wie man den Fortschritt dann dokumentiert, dass es einheitlich ist, dass man sieht, wie kann man dem anderen dann überhaupt über die Schulter gucken, wenn es soweit ist. In 2018 soll es ja erst passieren. Braucht man Geld dafür, damit so ein Berichtssystem aufgebaut ist? Wie viel Geld braucht man dafür und aus welchem Topf soll es kommen? Also so eine Detailfragen der Umsetzung. Nichts Spektakuläres, möchte ich sagen, aber im Kern war sozusagen das ein Gipfel der Bewältigung des Trump-Traumas.
Da sind wir eigentlich mit Donald Trump auch bei einer Person, die ein bisschen für das steht, was vielleicht ein Grundkonflikt bei den Verhandlungen über ja sowas wie ökologische Einflussnahme auf ein Wirtschaftssystem, das weltumspannend ist, meint, nämlich eine Regulierung, die ja so liberalen, wirtschaftsliberalen oder auch gern neoliberal genannten Abläufen und Verhältnissen diametral gegenübersteht. Ne? Also Regulierung in das, was so Wirtschaft blockiert, das ist jetzt nicht unbedingt gern gesehen und vielleicht einer der springenden Punkte, wie man sowas machen kann. Und das, da, als ich darüber nachgedacht habe, kam mir in den Sinn, wie widersprüchlich auch diese Idee ist angesichts der Aufträge an Nationalstaaten oder Abkommen zwischen Nationalstaaten, die allerdings dann eben vielleicht nur Orte sind, in denen international agierende Konzerne handeln. Wie ist denn dieser Widerspruch? Wie stellt er sich dar oder welche Rolle spielt er?
Ja, also ich sehe das so. Wir sind ja eigentlich nicht etwa durch die freien Märkte jetzt in die Klimakrise reingetrieben worden. Jedenfalls ist das nicht mein Eindruck. Wir haben eher diesen Sachverhalt, dass das Kernthema, um das es ja geht, nämlich der Umbau von fossilen Brennstoffen in Erneuerbare, eigentlich im Grunde sich automatisch vollziehen würde, wenn er nicht fortwährend, möchte ich sagen, durch Subventionen am Festhalten am Alten gestoppt würde. Also wir erleben ja im Grunde seit der letzten Jahrhundertwende, also seit dem 19. Jahrhundert, eine ganz gemächliche Dekarbonisierung. Sie ist sehr langsam, sie ist sicher nicht so schnell, wie es nötig ist, angesichts dessen, was wir zu bewältigen haben. Aber es geschieht automatisch durch technische Entwicklung. Das Öl war halt günstiger und viel besser verarbeitbar als die Kohle. Dann das Öl wurde knapp, das Gas erwies sich als noch spektakulär besser und flexibler. Und im Zuge dessen haben wir uns so peu à peu aus der Kohle schon rausbewegt. Von den anderen Brennstoffen bewegen wir uns auch immer mehr peu à peu raus. Und wenn das nicht gebremst würde durch massive Subventionen, aber auch ökologische Subventionen wie fürs Fracking, dann würden wir da einfach rauswachsen. Es ist letztlich Steinzeittechnik, an der da festgehalten wird. Und Trump, wenn er nur marktliberal wäre, was er leider nicht ist, sondern er ist letztlich jemand eingebunden auch in wirtschaftliche Interessen, so wie es auch schon Bush war, dann würde das sich eigentlich relativ von selber lösen. Hier sahen immer die Signale und gerade zuletzt, dass die Wirtschaft eigentlich schon auf einem ganz anderen Pfad ist und sagt, also die Kohle nennt man Stranded Asset, also Vermögen, die im Grunde im Verharren in einem Zustand der Entwertung, also machen Sie sich mal klar, in den letzten wenigen Jahren, also vier, glaube ich, sind die vier größten Kohleunternehmen der USA 99% im Wert gefallen. Keiner will mehr Kohleaktien in den USA kaufen. Wenn man das jetzt nicht massiv wieder stützt durch Subventionen und kostenlose Landvergabe und riesigen Pipeline-Bau für jetzt Gaspipeline aus Alaska, dann wird das sich letztlich selber erledigen. Also ich bin da etwas optimistischer, was den Markt angeht, bin eher pessimistisch, was die Politik angeht, die sich offenbar nicht von den Fängen der alten Lobbys lösen kann.
Was ja interessant ist, dass sozusagen, wenn Sie sagen, dass die Industrie sehr viel flexibler auf die Veränderungen reagieren könnte und das auch wollte, welche Lobby meinen Sie denn dann an der Stelle? Also wahrscheinlich die der Energiekonzerne, aber warum gibt es das denn? Warum reagieren die nicht zusammen auf das, was die eigentlich ja bestimmten Wirtschaftsinteressen möchten?
Also ich bin dann etwas optimistischer. Ich sehe es noch immer, obwohl ich natürlich jetzt auch erschüttert bin durch das, was passiert ist und denke, dass wir dadurch schon mal deutlich zurückgeworfen werden. Aber hier im letzten Jahr gab es ja riesige Ankündigungen von Umschichtung von Investitionsportfolios, auch auf dem Finanzmarkt. Also große Finanzkapitalien wurden umgeschichtet, Pensionsfonds, Zuckerberg, Bezos, also all die Zukunftsindustrien haben im Grunde klar auf Erneuerbare gesetzt und sind ja hier auch aufgetreten. Sie sind übrigens auch hier schön sichtbar geworden, aber mal ganz anders, nämlich mal nicht immer nur mit den großen amerikanischen Namen, sondern auch mit den Namen aus Indien oder auch aus Marokko. Ich habe mich eben gewundert, wie sehr auch hier in Marokko schon die Industrie umgeschichtet wurde. Aber Sie erinnern sich an Paris, da waren eigentlich die großen Akteure Gates und andere ja ganz ausgesprochen dafür. Wie es gelingen konnte, dass eine Regierung gewählt wurde, die an diesen mächtigen Zukunftsindustrien vorbei agieren kann, ja, das wirft auch für mich manche Frage auf. Aber zunächst mal sozusagen sehe ich schon, dass es passiert. Und dieser Prozess, der wird auch weiter passieren. Er wird jetzt sicher eben deutlich ausgebremst, aber nicht so sehr durch neoliberale Kräfte, sondern durch, aus meiner Sicht, durch Klientelpolitik. Und so war es schon bei Bush, so wird es auch bei Trump, muss ich befürchten.
Jetzt haben Sie, und das ist ja angesichts dieser Entwicklung mit der Präsidentschaftswahl nur ganz natürlich und vor allen Dingen auch mit der wirtschaftlichen und Verschmutzungsbedeutung der USA in diesem Hinsicht, wenn wir über CO2-Verschmutzung nachdenken, ganz klar die USA im Fokus. Nun gibt es allerdings riesige Nationen im Sinne von großen Ländern, vielen Einwohnern und auch starken Industriestaaten wie China oder die auch immer stärker werdenden, Sie haben es gerade gesagt, indische Firmen, ne, Indien und andere Länder. Welche Rolle haben diese großen Player denn im Rahmen des Gipfels und des Überlegens gespielt?
Gut, die sind wichtig, sehr wichtig. China ist heute der weltgrößte Emittent, weit vor den USA, muss ich jetzt sagen. Auch pro Kopf jetzt deutlich höher als zum Beispiel Europa. Insofern sind das jetzt wichtige Länder, von denen wir reden. Gut, hier gab es die Spekulation und Frau Hendricks, unsere Umweltministerin, hat sich auch nochmal angeheizt, dass es womöglich eine neue Achse Peking und Berlin geben wird. Ich bin da jetzt nicht so optimistisch, dass das so einfach geht. Also Deutschland ist da doch ganz eindeutig in der EU gebunden und die EU gerade in einem ziemlich schwachen Zustand. Zudem muss ich sagen, es ist vielleicht auch von ihr eher so gemeint gewesen und nur in der Presse so aufgenommen worden. Aber sie meinte im Prinzip wohl eher eine Stärkung der technischen und ja auch gewissermaßen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China. Im Moment ist China in einer sehr wichtigen Rolle und das gilt in nächster Stufe auch für Indien, denn das ist der schlafende Gigant, so ähnlich wie es China noch vor 10 Jahren war. Da entscheidet sich die Zukunft des Planeten und deshalb muss unser Augenmerk auch stärker in Richtung Indien und China gehen. China selbst hat sich jedenfalls klar geäußert, es kann nicht die Führungsrolle der USA übernehmen. Das hat der hiesige Vertreter nochmal nachdrücklich erklärt, als die Verhandlung eigentlich schon vorbei war, dass diese Erwartung an China jedenfalls nicht von China erfüllt werden kann. Und wenn, dann nur im Sinne so einer großen Weltgemeinschaftsalternative zu einer Führung unter den USA.
Sie haben jetzt Deutschland ins Spiel gebracht mit dem Versuch der Einflussnahme auf vielleicht die Umweltpolitik, die Emissionspolitik in China. Wie sieht denn das mit der Umsetzung von Klimazielen in Deutschland selber aus und welche Rolle spielt das dann auf so einer Konferenz wie dem UN-Klimagipfel?
Ja, das fand ich jetzt wieder sehr lehrreich nochmal, also Innensicht und Außensicht. Also wir haben alle erlebt, wie problematisch und umstritten der Klimaschutzplan 2050 in Deutschland ist. Ich glaube, da wurde jedenfalls in Deutschland zuletzt in der Presse, in der Innensicht kein gutes Haar dran gelassen. Dann habe ich hier erlebt, wie positiv umgekehrt das von außen gesehen wird, dass Deutschland überhaupt einen Klimaschutzplan sich vorgenommen hat. Natürlich ist das etwas, was erstmal, wenn es beginnt, viel Kontroversen aufwerft und nicht gleich Lösungen produziert. Das wurde hier aber ganz gelassen gesehen, denn hier haben nur 3 Länder, die jetzt in der Verantwortung stehen, Klimaschutzpläne über die lange Zeit vorgelegt. Mexiko, USA und Deutschland. Alle anderen Länder stehen da also im Grunde noch relativ blank oder nur mit Ankündigungen hier. Insofern hilft es manchmal ein bisschen, den Rahmen zu ändern. Wie auf dieser Skala steht Deutschland gut da, aber es ist auch klar, jeder, der aus Deutschland kommt oder der das in Deutschland miterlebt hat, weiß, hier muss nachgearbeitet werden. Das Dokument ist ja in sich widersprüchlich und hat viele Angeln und Fußnoten, die eigentlich darauf deuten, dass da bis 2018 noch drüber gestritten wird in Deutschland.
Ja, denn auch hier ist ja der Einfluss der Lobbygruppen nicht gerade gering, wenn wir betrachten, dass selbst Braunkohle wieder abgebaut wird oder immer noch abgebaut wird in manchen Gegenden, dann ist das sicherlich ziemlich widersprüchlich zu dem, was man eigentlich vorhat, nämlich die CO2-Emissionen niedriger zu senken oder wenigstens niedriger zu halten. Und da sind wir aber, glaube ich, bei einem wesentlichen Problem dieser Klimaschutzabkommen. Es handelt sich ja um freiwillige Vereinbarungen. Das heißt also, es gibt keinerlei Sanktionen, die Länder dazu nötigen könnten, bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Ist das Ganze dann nicht vielleicht so ein bisschen sowas wie so ein zahnloser Tiger, diese Treffen und Verträge?
In gewisser Weise, ich stöhne, ja, gebe ich Ihnen absolut recht. Wir werden das jetzt, glaube ich, schmerzhaft erleben am Fall der USA. Es wird ja spekuliert, dass die neue Regierung austreten könnte, weil Herr Trump das im Wahlkampf angekündigt hat. Ich sage mal voraus, wenn er weise ist, tut er gar nichts. Er ist eben durch nichts gezwungen, in diesem Vertragswerk etwas zu tun. Denn es gibt keine Sanktionen. Also sie sind ja noch schwächer, als sie im Kyoto-Protokoll waren. Wenn er also einfach nur die ganzen Umsetzungsmaßnahmen schleifen lässt, dann wird da nichts passieren. Und da zeigt sich natürlich, dass das in diesem Sinne jedenfalls ein zahnloser Tiger ist, wenn es darum geht, Einzelstaaten jetzt zu zwingen. Aber Sie sehen auch umgekehrt, wie es gedacht ist und funktioniert. Die Weltgemeinschaft sieht das. Sie schaut darauf und sie verabschiedet eine Deklaration, jetzt die Marrakesch-Deklaration, die, wie gesagt, eigentlich ein offener Brief an Herrn Trump ist. Wir sehen dich, du tust nichts, du bist hier sozusagen der Bösewicht im Spiel. Ohne dass Sanktionen erfolgen können, gibt es dann eben ein, wie es heißt, Naming und Shaming, und man benennt es und man macht deutlich, dass das nicht die Haltung der überwiegenden oder der Weltgemeinschaft als Ganzes ist. Mehr geht aber leider hier nicht. Entsprechend zahnlos ist es natürlich. Das erwarte ich ja auch, dass wir jetzt in den nächsten Jahren in den USA doch leider ein Rollback vieler Maßnahmen, die noch unter der Obama-Administration beschlossen wurden, erwarten müssen. Ich habe es mal hier schnell überschlägig zusammengezählt. Das sind über 2,5 Gigatonnen an Kohlendioxid, die uns da mehr verursacht werden durch die kommende Administration, wenn sie nur nichts anderes tut, als nichts zu tun. Und das kann die Weltgemeinschaft nicht auffangen, Deutschland selber schon gar nicht. Wir selber haben ja unter einer Gigatonne überhaupt nur an Ausstoß. Das heißt, wenn wir auf null sofort zurückfahren würden, heute keine einzige Emission in Treibhausgasen mehr hätten, wären wir nicht in der Lage, einfach nur eine schleppende oder keine fehlende Umsetzung in den USA zu kompensieren. Das macht ein bisschen traurig und erzeugt manchmal auch einen Seufzer.